coffee?
Coffee would be great, thank you.
Maybe we could grab some coffee?
I'd love a fresh cup of coffee.
Hallo, ich bin Steffen Rutter und arbeite bei Mövenpick Holding als Sales and Licensing Director.
Tell him he gives me a cup of coffee, I'll answer his questions.
Ja, hallo, wir sind, wie ihr schon gehört habt, heute bei Mövenpick in Baar in der schönen Schweiz und besuchen Steffen Rutter. Ja, und wie kommen wir zu Mövenpick? Das darf ich kurz ein wenig ausführen. Wir haben einen treuen Hörer, der treue Hörer, der heißt Xavier und der arbeitet auch bei Mövenpick und der hat uns mit Steffen Rutter vernetzt. Und Steffen Rutter ist Sales and Licensing Director bei Mövenpick. Habe ich das richtig gesagt, Steffen?
Ja, absolut richtig.
Wunderbar. Und wir haben uns in einem spannenden Vorgespräch schon kennenlernen dürfen und wir haben uns unterhalten über alle möglichen Themen, unter anderem Motivation, Kommunikation, Führung und Veränderung. Und da war es relativ schnell klar, du wärst ein idealer Gast für uns und deswegen herzlichen Dank, dass wir heute hier bei euch bei Mövenpick sein dürfen.
Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass wir bei dir sein dürfen.
Jetzt, bevor wir anfangen, musst du uns vielleicht doch ein bisschen erklären, was macht denn ein Sales und Licensing Director bei Mövenpick?
Ich glaube, das, was für deine Hörer richtig spannend ist, ist dieser Licensing-Bereich. Denn wir haben ein sehr modernes, sehr zeitgeistiges, sehr zukunftsorientiertes Geschäftsmodell, in dem wir uns auf unsere Stärken besinnen. Und damit wir uns auf unsere Stärken besinnen können, brauchen wir natürlich auch Partner, die eigene Stärken haben. Und damit man zusammenkommt, ja, das machen wir über Lizenzierungen. Ein modernes, interessantes Wort, was vor allen Dingen Juristen sehr, sehr gut kennen, aber auch Menschen aus der Unterhaltungsindustrie kennen das sehr, sehr gut. Man denke beispielsweise an Cartoons oder an Filme oder an Musik. Auch das muss irgendwie in andere Produkte überführt werden und die Grundlage davon ist eigentlich immer das gleiche, Lizenzen. Mhm. Und der zweite Teil als langer Vertriebler, ja, Sales ist reiner Vertrieb. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, denn die tollen Produkte, die unter der Marke Mövenpick dann in den Markt kommen, die müssen auch verkauft werden. Das machen wir mit unseren Partnern zusammen, Partner überall auf der Welt. Und damit wir das korrekt und richtig machen, da darf ich mich mit einbringen.
Mhm, super. Jetzt Mövenpick hat sich in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, eher stark verändert. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Mövenpick kennt und wie ihr Mövenpick kennt, aber was Mövenpick heute ist, das wäre noch ganz spannend, wenn wir das, also du hast von euren Stärken gesprochen. Vielleicht kannst du uns das erklären. Was ist die Stärke von Mövenpick? Was ist Mövenpick heute?
Ja, lieben gern. Also wir sind ein 76 Jahre altes Startup-Unternehmen. Bei uns ist Aufbruchstimmung. Wir wollen uns immer wieder neu erfinden. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen mehr Konsumentinnen und Konsumenten für das erreichen, wo unsere Marke draufsteht. Und wenn ich sage wir, na, dann ist das einerseits unser Unternehmen hier, wo du heute zu Gast bist. Wir freuen uns, dass du hier bist, um vor allen Dingen natürlich über Führung und Zukunft der Unternehmensgestaltung zu sprechen. Aber für Mövenpick, da gibt es noch 2 weitere Eigentümer. Vor ziemlich genau 20 Jahren, 21 Jahren, haben wir die Mövenpick Eiscreme in andere Hände gegeben. Und in 2018 dann die Mövenpick Hotels in andere Hände gegeben. Insofern gibt es heute 3 Eigentümer, die für ihre jeweiligen Bereiche Gutes bringen. Mövenpick heute, wo du zu Gast bist, steht für bester Geschmack in verpackten Lebensmitteln mit blauen, selbstähnlich modernen Design. Und wenn du da draußen anderes Mövenpick findest, dann gibt es 2 Sachen, die uns eint, nämlich die gemeinsame Historie, 1948 als Restaurantbetrieb seinerzeit in der Schweiz gegründet. Und das zweite, das ist die ernsthafte innere Einstellung, Gastgeber zu sein. Mhm. Wer mit Mövenpick arbeitet, möchte, dass andere Menschen sich wohlfühlen. Mhm. Das sind die beiden Sachen, glaube ich, die Eis, Hotels und das, was wir machen, eint. Und was unterscheidet uns? Ja, uns unterscheidet vielleicht ein bisschen die Farbe an der einen oder anderen Stelle oder auch die geografische Orientierung. Aber vielleicht ist das auch nur ein Zeitfaktor. Und in Zukunft überall auf der Welt alle Mövenpick in allen Bereichen verfügbar. Mhm. Schauen wir mal.
Okay, also das Mövenpick, wo du bist, wo ich heute bin, worüber wir heute reden, ist das Mövenpick, was Lebensmittel herstellt, also zum Beispiel Kaffee, Konfitüre, aber auch Wein. Was noch?
Ja, wir haben ein ganz großes Portfolio. Wenn ich dir auch noch erzählen würde, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dann können wir eine ganze Stunde füllen, nur mit tollen Produkten. Aber du hast schon gesagt, ja, wenn man sich auf einen Kaffee trifft, dann natürlich mit einem Kaffee. Mövenpick Kaffee, etabliert seit 1963 in der Schweiz und nicht viele Jahre später dann auch in Deutschland. Konfitüre, süße Aufstriche allgemein. Auch Haselnusscreme zählen wir zu unserem Portfolio. Fertigkuchen, Kuchen, der aus der Verpackung zu entnehmen ist, schmeckt wie selbst gemacht. Joghurts, Pudding, Büchermüsli, die Eiskaffeegetränke. Ja, eigentlich alles, was einem Freude bereitet, vielleicht so eine kleine süßliche Note hat. Und es kommt noch ganz viel mehr in Deutschland. Hier in der Schweiz verzaubern wir Konsumentinnen und Konsumenten noch mit Rauchlachs und Tata. Also ein Portfolio von wirklich bestschmeckenden Lebensmitteln für den Genuss zu Hause oder unterwegs.
Also mir läuft das Wasser im Mund zusammen, aber wir sind ja schade, eigentlich kein Gastro-Podcast, sondern bei uns geht es um Change und Kommunikation. Aber bevor wir jetzt darauf kommen, fast genug der Gastronomie, denn heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lohnt es sich, bis ganz zum Ende zuzuhören, weil ich habe noch eine kleine, ja, schon auch gastronomische Überraschung für euch. Aber die gibt es erst am Ende. Und bevor wir dahin kommen, du hast es schon gesagt, Steffen, Mövenpick hat sich verändert. Es ist heute nicht mehr das, was es vor 10 Jahren war. Du warst vor 10 Jahren schon da. Was ist gleich geblieben?
Ja, was gleich geblieben ist, ist die Einstellung, wirklich Gastgeber zu sein. Das habe ich vorhin schon kurz umrissen, was alle Mövenpick-Eigentümer, Markennutzer, Vertriebspartner und natürlich hier unser Team eint. Für uns steht die Konsumentin, der Konsumenten ganz weit oben. Ja, mhm. Wir entwickeln Produkte mit bestem Geschmack nach den Bedürfnissen unserer Konsumentin und nicht einfach ein Produkt und suchen da die Konsumenten. Mhm. Ich glaube, das ist der eine wesentliche Faktor, der stabil geblieben ist. Der zweite, naja, wir sind eine Netzwerkorganisation und wir sind das schon seit fast 50 Jahren. Netzwerkorganisation auf Lizenzvereinbarungen, weil wir eben schon in der Vergangenheit gesehen haben, dass wir einfach schneller mehr erreichen, wenn wir nicht alles versuchen, allein zu machen. Mhm. Und die letzten 10 Jahre waren auch bewegend hier. Aber die Partner, die wir haben, mit denen wir nachhaltig in der Schweiz, in Deutschland oder auch international unterwegs sind, die sind geblieben. Und diese Partnerschaften haben sich weiterentwickelt, sie haben sich verfestigt, sie haben sich produktmäßig sogar verbreitert. Da sind ganz tolle Elemente, die unseren Arbeitsalltag aufheitern und natürlich uns befähigen, auch in diesen ja, wettbewerbsintensiveren, stürmischen Zeiten, Stichwort Lebensmittel, Inflation, eingeschränkte Warenverfügbarkeit etc., mhm. uns trotzdem bestehen lassen. Ich glaube, das sind so 2 wesentliche Faktoren, die bestehen bleiben. Der dritte Punkt, ja, wir sind eine Organisation im Wandel, aber wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen anschaue, sehr, sehr viele sind noch viel länger hier in diesem spannenden Unternehmen als ich. Mhm. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wenn einen einmal der Mövenpick-Käfer gebissen hat, dann bleibt man. Und dann bleibt man sehr gerne und bringt sich ein. Und ich freue mich, dass ich die Kolleginnen und Kollegen seit 10 Jahren sehen darf, die mich hier umgeben und die Marke pflegen, hegen und weiterentwickeln. Also ich würde sagen, das sind so die 3 wesentlichen Sachen, die Stabilität gezeigt haben in stürmischen Zeiten.
Okay. Ganz persönlich für dich, also was passiert, wenn der Mövenpick-Käfer dich beißt? Also mit was infiziert er dich? Warum bleibst du? Was ist so das Element, wo du sagst, nee, das will ich nicht missen, deswegen komme ich hierher?
Ja, also wird das vielleicht kurz so in 2 Teilbereiche zerlegen. Das erste, und vielleicht hat das auch gar nicht so sehr was mit Mövenpick zu tun, aber ich glaube, die Orientierung, wirklich den Kundennutzen in den Fokus zu packen, Fokus zu stellen. Immer wieder zu überlegen, okay, wenn mein Kunde sich ändert, muss ich mich auch ändern. Als Pseudo-Volkswirt John Maynard Keynes, ändern sich die Daten, ändert sich meine Meinung, was machst du? Genau das ist das, was mich bei Organisationen hält. Veränderungsfähige Organisationen, nicht einfach Organisationen, die das Gleiche möglichst skalieren wollen, um ja, große Skaleneffekte und damit Erträge zu erzielen, sondern immer wieder daran zu arbeiten, wie kann ich neu meine bestehenden Verbraucher und Verbraucherinnen begeistern. Wie kann ich neue gewinnen? Wie kann ich mehr Konsum generieren? Und wie kann ich häufigeren Konsum generieren? Und das begeistert mich bei Mövenpick mit dem ja, Netzwerkorganisation, die wir hier hinter uns haben. Das hätte mich aber natürlich auch überall sonst begeistert. Also mhm. vor Mövenpick habe ich auch schon woanders gearbeitet, beispielsweise Konsumentinnen und Konsumenten Flügel verliehen mit Getränken. Auch da stand immer eins im Vordergrund, wir wollen begeistern, wir wollen das machen, was relevant ist für Konsumentinnen und Konsumenten. Also das hält mich auf jeden Fall, weil es einfach eine schöne Mission ist, an der man arbeiten kann. Heutzutage sind häufig so Missionen, die Umwelt zu retten, Inklusion zu zeigen. Das sind wichtige Themen. Ja, wir arbeiten auch in diese Richtung. Aber was uns wirklich auszeichnet in diesem Kontext, ist dieses kompromisslose Orientieren auf Verbraucher. Mhm. Der zweite Bereich, das ist einfach der, wie wir kompetenzorientiert arbeiten. Also ich wiederhole das immer gerne, weil Stärken stärken und nicht Schwächen kompensieren. Wir füllen nicht Produktionsanlagen mit Produkten, die niemand braucht, sondern wir gucken, dass wir besten Geschmack in Rezepturen bekommen. Wir schauen mir, dass wir auffällige, interessante, kaufinspirierende Verpackungsgestaltung machen. Wir gestalten Verbraucherkommunikation dort, wo der Verbraucher dafür offen ist, wo er für sich interessiert. Und das zeichnet uns jetzt hier aus und hilft mir eben auch mit hoher Begeisterung, eben mehr als nur eine durchschnittliche Arbeitszeit zu machen mich persönlich einzubringen und es tatsächlich ein Teil meiner Persönlichkeit werden zu lassen, erfolgreich zu sein mit meinem Team hier und unseren Partnern.
Du hast es vorher gesagt und das fand ich noch ganz spannend. Also ihr seid eine Netzwerkorganisation, ihr seid ein 76-jähriges Startup und was auch noch speziell ist, ihr seid nicht börsenkotiert. Das heißt, ihr seid eigener geführt sozusagen. Und in der Situation bist du als Sales and Licensing Director ja schon so ein bisschen an der Schnittstelle. Ne? Weil ihr könnt nicht einfach durchregieren. Also ein anderer Produzent, ich sage das jetzt einfach mal so in Anführungsstrichen, ein anderer Produzent kann einfach sagen, heute machen wir, blöd, das Beispiel unsere Marmelade grün, weil grüne Marmelade jetzt im Trend ist. Das könnt ihr ja nicht. Ne? Also ihr habt Lizenznehmer, die sind Partner. Da könnt ihr das vorschlagen. Ja, und jetzt frage ich mich, warum schafft ihr das? Wie machst du das, dass die Lizenznehmer, dass die Partner, dass die mitgehen bei diesem Wandel, den die Industrie durchmacht, den ihr durchmacht? Dass es langjährige Partnerschaften bleiben. Was machst du da?
Also ich glaube, ein wesentlicher Faktor beginnt schon in der Keimzelle. Wir sind ein Familienunternehmen, das stimmt. Wir arbeiten aber auch nur mit Familienunternehmen zusammen. Familienunternehmen teilen gleiche Werte. Das ist meine Erfahrung jetzt hier, die hatte ich aber auch schon vorher. Wer nicht börsenkotiert ist, hat tendenziell eine langfristige Orientierung. Wir haben eine langfristige Orientierung. Wir arbeiten mit unserem deutschen Kaffeepartner seit 1981 zusammen, mit unserem deutschen Fruchtaufstrichspartner seit 1987 zusammen, mit unserem deutschen Milchpartner seit 1995 zusammen. Diese langfristige Orientierung, die stellt eben sicher, dass man sich nicht mit, ja, zeitgeistigen Emotionen, mit persönlichen Animositäten und ablenkenden Faktoren in der Handelslandschaft jetzt für uns in unserem Sektor, da sich irgendwie eintrüben lässt, sondern man hat von vornherein schon immer eine langfristige Perspektive im Kopf und arbeitet deshalb kooperativ. Wir suchen immer nach einer Win-Win-Win-Situation. Win-Win-Win-Win-Situation. Weil wir wollen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten gewinnen. Wir wollen, dass unser Handelspartner gewinnen. Wir wollen, dass unsere Lizenznehmer gewinnen. Wir wollen natürlich auch selbst durch diesen konsequenten Win-Ansicht profitieren.
Mhm. Müsste ja für Juristen jetzt eigentlich ein schlechter Job sein, weil bei euch geht noch viel per Handschlag, kann ich mir so vorstellen. Oder täusche ich mich?
Ja, früher, unser Gründer Uli Prager, der hat tatsächlich die großen langfristigen Lizenzpartnerschaften noch mit einem Gentleman Agreement geschlossen.
So ins
Auge schauen,
und
Hände.
Handschlag, ne?
Wunderbar. Mhm. Die Geschichten, die uns überliefert sind, sind hochgradig inspirierend. Und so Hobbyhistoriker wie ich, die gerne auch so ein bisschen in Archivaren wühlen, die können da wunderbare Geschichten finden. Aber natürlich entwickelt sich auch da einiges weiter. Wir sind heute sehr modern, wie wir auf Lizenzvereinbarungen schauen, im juristischen Sinne. Wir lassen uns von jeglichen Entwicklungen auf Seite der Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung inspirieren, sind da im Austausch mit Patentämtern, also Markenämtern für uns mehrheitlich. Insofern sind auch unsere Verträge heute etwas, was an der Speerspitze des juristischen Schaffens ist. Aber Verträge macht man, damit man da nie wieder reinschaut. Mhm. Das, was Mövenpick auszeichnet, und das hat mit mir wenig zu tun, das ist der Geist, den unser CEO, unser Eigentümer, ja eigentlich jedes einzelne Mitglied unseres Teams liebt und lebt, ist erstens gute Sachargumente. Gute Sachargumente sind überzeugend. Wenn wir für besten Geschmack stehen und nachweisen können, dass man uns kauft wegen dem Geschmack, ja, dann braucht man nicht ideologisch diskutieren. Mhm. Das Zweite ist, die Interessen der anderen Seite in den Fokus nehmen. Ja, so wie wir hier auch führen, hier und auch in anderen Kontexten das normativ für uns in Anspruch nehmen. So gehen wir auch in Lizenzpartnerschaften rein. Wir gucken immer erstmal in die Schuhe des anderen. Mhm. Und wenn die ein oder andere Partei Probleme hat, weil beispielsweise Glaspreise in den letzten Jahren nach oben gegangen sind und unsere Instant-Cafés, unsere Haselnusscreme, unsere Fruchtaufstriche tadelig teurer werden, ja, dann suchen wir nach pragmatischen Lösungen, dass das eben nicht überfordernd wird. Mhm. Das ist so eine partnerschaftliche Sicht, die wir nicht nur in Worten fassen, sondern wirklich zu leben versuchen. Mhm. Und letztlich der dritte Punkt, du weißt, so viel müssen wir gar nicht machen. Das ist das Schöne, dass wir auch bei unseren Partnern, die sich für die Marke entscheiden, auch die hat irgendwann mal einen Käfer gebissen. Der kleine Mövenpick-Käfer, und dann ist Eigenbegeisterung da. Die wollen mehr, die wollen schöner, die wollen erfolgreicher. Wir müssen das einfach nur so zusammenhalten, dass viele Partner, die in unterschiedlichen Kategorien arbeiten, mhm. am Ende in die gleiche Richtung segeln. Und da haben wir hier einen starken CEO, den Jürgen Herrmann aktuell, der macht das und der hilft, dass wir sehr selbstähnlich, sehr modern in den Regalen und auch natürlich bei Großverbrauchern, Gastrokunden heute daherkommen. Und dann macht es auch wieder Spaß für alle anderen. Und das ist dann quasi so eine sich selbst ölende Maschine, mhm. Die einfach kontinuierlich nach vorne treibt. Mhm. Also wir haben sehr, sehr viel positiven Geist in dem, was wir tun.
Da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema Führung. Jetzt haben wir geguckt auf die Partner, auf die Lizenznehmer, wie du mit denen zusammenarbeitest. Wie würdest du denn da so deinen Führungsstil bezeichnen? Weil die führst du ja nicht direkt, ne?
Ja, das stimmt. Also meine Mitarbeiterinnen würden sagen, ich habe einen Laissez-faire-Führungsstil.
Die Hängematte.
Die Hängematte, ja. Ich weiß, das wird bei meiner alten Alma Mater in St. Gallen wird das nicht unbedingt begrüßt, sondern eher einen ja, inklusiven, motivierenden, mitnehmenden Führungsstil. Für mich hat das, ist der Gegensatz vielleicht gar nicht so da, sondern vielleicht lasse ich auch zu viel zu in Eigengestaltung bei meinem eigenen Team. Mhm. Das mache ich aber aus Überzeugung, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ich direkt um mich herum habe, dass die das auch können und wollen, dass sie einfach ein Selbstverständnis, das alles in die richtige Richtung entwickeln. Und da würde ich nur bremsen. Mhm. Das ist so eine kleine interne Sicht jetzt hier für unser sehr überschaubares Team. Mhm. Für unsere Lizenznehmer und für mich noch viel, viel wichtiger, meine Distributionspartner in mehr als 70 Ländern international. Und teilweise in Ländern sogar mehr als einen Distributionspartner. Weil manchmal haben wir einen Kaffeepartner in einem Land, der kann keine Milch machen. Dann machen wir halt kühlpflichtige Milcherzeugnisse mit jemand anders. Das heißt, wir haben über 100 Distributionspartner. Jeder Einzelne möchte geführt werden. Jeder Einzelne möchte jemanden haben zum Zuhören. Probleme und Nöte mitteilen, Konflikte vortragen. Ja, wir sind manchmal auch ein Konfliktmanager. Manchmal gibt es auch regulatorische Sachen, die sich verändern. Gerade wenn ich jetzt in jüngster Zeit an Ägypten denke, wo unsere Produkte nicht mehr reinkommen. Und auch da brauchst du Lösungen. Also von morgens bis abends unsere Partner im Kopf zu haben und dann durch Vorbildfunktion zu führen, durch Präsenz, durch empathisches Einnehmen. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied aus. Und wenn ich es wirklich verdichte, dann ist das, was ich im Jugendfußball als Trainer mache, nämlich Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Fachkompetenz und Methodenkompetenz. Ja, diese vier Sachen, die man als Jugendtrainer braucht, die helfen mir natürlich auch von morgens bis abends, wenn ich hier unsere Vertriebspartner führe. Mhm.
Ich möchte jetzt keine Worte in den Mund legen, aber wenn ich dir so zuhöre, dann kommt mir jetzt nicht das Bild der Hängematte in den Sinn. Auch, also laissez-faire empfinde ich dich nicht. Ich würde das vielleicht eher beschreiben von sich involvieren, sich engagieren, aber nicht im Weg stehen. Ja. Weil du bist ja da für deine Leute. Und Hängematte hat für mich auch so ein problematisches Element von, ich bin eben nicht da, lass mich in Ruhe, ich will nur nichts von deinen Problemen wissen. Das ist ja, glaube ich, so das Bild, worauf dann St. Gallen raus will, dass man das eben nicht macht, sondern dass man sich involviert, aber versucht, dass man nicht im Weg steht. Ne? Da sind wir beim Fußball auch bei einem schönen Bild, der Coach rennt nicht aufs Spielfeld, sondern die Spieler spielen, der Coach hat eine andere Rolle. Mit dem Coach. Es ist ja so ein bisschen Trend, dass man aus dem Sport gerne Bilder in der Wirtschaft verwendet, um gewisse Punkte zu verdeutlichen, so wie ich jetzt auch. Das hat so gewisse Grenzen, finde ich. Wo sind so die Grenzen für dich? Was kann die Wirtschaft vom Sport lernen, andersrum, aber was auch nicht?
Ja, also ich habe da verschiedene Perspektiven dazu. Zunächst einmal wollte ich immer Coach sein, bevor ich was mit Sport zu tun haben wollte und habe deshalb die komplette Qualifizierung zum Coach, Master Coach DVNLP gemacht und ja, versuche mich in meinem alltäglichen Arbeitsleben, vornehmlich natürlich bei externen Partnern, aber natürlich zu einem gewissen Grade auch in der Linienorganisation, die wir ja haben, als Coach zu betätigen, um Eigenentwicklungskompetenzen meiner Gesprächspartner einfach noch zu bestärken, vielleicht auch da, wo sie in Frage gestellt werden, auch wieder transparent zu machen, offen zu legen und damit Selbstwirksamkeitserwartung, wie man das ja so schön sagt, dann auch zu stärken. Und das mache ich seit einigen Jahren. Den größeren Teil meiner beruflichen Werdegang ist geprägt durch Coachsein, weil ich selber erfahren habe in meiner ersten Station als Unternehmensberater, wo mein Mentor ein fantastischer Coach war und ich nur davon profitiert habe, einfach dahingehend ein selbstsicherer, zufriedener Mitarbeiter zu werden, der eine größere Wirkung in seinem betrieblichen Umfeld hat. Mhm. Insofern Coachsein vor dem Sportlichen, spannendes Thema. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Führungskräfte den mutigen Weg auch zu einer Qualifizierung zum Coach gehen, egal ob sie es direkt in ihrer Linie anwenden. Mhm. Jetzt das zweite Thema Sportcoach. Ja, ich habe das gemacht aus familiären Gründen. Wir haben in der Schweiz, so, ich glaube in Deutschland, in anderen europäischen Ländern ist das nicht anders, die Situation, dass soziales Engagement eher rückläufig ist. Wir sind alle ausgefüllt mit beruflichen Tätigkeiten, ausgefüllt mit gesellschaftlichen Wünschen, die wir nachgehen wollen. Ja, und natürlich auch den Wunsch, möglichst viel aus dem eigenen Leben nach eigenem Interesse rauszuholen. Und deshalb fehlt es tatsächlich im ehrenamtlichen Bereich. Und bei mir, vornehmlich jetzt mal bei Sportvereinen, mein Verein hat gesagt, wenn du möchtest, dass deine Jungs trainieren, dann bring dich ein. Zweimal die Woche Training plus am Wochenende Turnier. Bei mir sind es die F-Junioren, die sind heute so 6 bis 8 Jahre alt. Und das mache ich hoffentlich mit einem starken Ambition und gleichzeitig mit einer guten Ausbildung. Und bringt natürlich eine andere Coach-Perspektive rein, als die professionelle, die ja eher auf das Thema seelische Entwicklung eingeht, weil hier sind sehr, sehr viele körperliche Elemente drin. So, und jetzt ist deine Frage gewesen, was kann man jetzt aus der Sportwelt, aus einem Coachtum jetzt noch in den wirtschaftlichen Alltag überführen? Also ich glaube, was sehr, sehr stark motivierend wirkt, jedenfalls habe ich das in verschiedensten Stationen, auch im nicht privatwirtschaftlichen, sondern gouvernementalen Bereich, egal ob eine Entwicklungshilfebank, in der ich mal gearbeitet habe, oder in einer politischen Organisation, was immer wieder motivierend wirkt, sind Sportbeispiele, wo sich David gegen Goliath durchgesetzt hat. Also wir haben jetzt gerade die Australian Open hinter uns, wo der große Favorit Novak Djokovic gestrauchelt ist und gegen den er gestrauchelt ist, Geschichte geschrieben hat. Ja. Solche Geschichten sind unglaublich. Oder kurz bevor wir uns hier getroffen haben, kam die Nachricht aus dem Sport, dass der wahrscheinlich der beste Formel-1-Fahrer der Welt zum späten Phase seines Lebens nochmal den Rennstall wechselt und den Weg seines wahrscheinlich Vorbilds Michael Schumacher folgt. Solche Bilder sind inspirierend und die resonieren mit sehr, sehr vielen Menschen. Sie brauchen noch nicht viel Erklärung und deshalb glaube ich, dass solche Gleichnisse gut einzubringen sind. Wo scheitern Sportbeispiele? Nun, wenn ich meine Coaching-Aktivitäten hier einbringen würde, egal ob ich das jetzt aus dem Kinderbereich, aus dem Jugendbereich oder aus dem Aktiven, also Erwachsene, die in erster, zweiter, dritter Mannschaft im Amateurbereich spielen, wenn ich das hier im Büroalltag einbringen würde wollen, ich würde nur irritieren. Das funktioniert nicht. Wir brauchen hier einen anderen Prozess, der abläuft. Wir haben eine andere Organisation, die hier abläuft. Wir sind nicht in einer körperlichen Dominanz unterwegs, wo es darum geht, einer muss gewinnen, sondern wir sind unterwegs, um am Ende Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Und da muss man nicht gewinnen. Ja, man muss einfach, wie der Name es schon sagt, einfach etwas Spannenderes und Schöneres an den Markt bringen und kann damit genauso glücklich sein, wenn Mitbewerber auch erfolgreich sind. Es gibt eben im Sport meistens nur einen Gewinner und in der Wirtschaft hoffentlich möglichst viele, angefangen mit Konsumentinnen und Konsumenten.
Also so das motivierende Element kann man mitnehmen,
ja.
Aber das finde ich auch ganz schön, dass du das so sagst, Wettbewerb ist nicht alles, ne? Sondern wir können gemeinsam an tollen Sachen arbeiten und wir können gemeinsam sozusagen in Anführungsstrichen die Gewinner sein. Und zusammen schaffen wir mehr, als wenn wir alleine wären.
Ja, absolut.
Was ich auch noch spannend fand oder den Gedanken, der ist mir mal gekommen, im Sport weißt du immer, wann es zählt und wann Training ist.
Ja.
Und das ist in der Wirtschaft nicht unbedingt so. Ne? Also wann bist du auf dem Spielfeld, wann nicht. Das also du kannst ja nicht am Büro festmachen. Du bist nicht nur auf dem Spielfeld, wenn du einen Kunden triffst, sondern da hängt einfach viel mehr dran. Du kannst es nicht so klar abgrenzen. Und da sind für mich dann auch so Grenzen der Metaphern.
Ja.
Ich würde gern noch ein bisschen gucken. In unserem Vorgespräch hast du ein Stichwort genannt, das fand ich ganz spannend. Und zwar ist das provokatives Improvisationscoaching. Was ist das?
Ja.
Was versteckt sich da dahinter?
Also schau, meine ursprüngliche Sozialisierung im Coaching ist tatsächlich NLP, neurolinguistisches Programmieren. Das ist eine sehr perspektivenveränderndes Coaching, was sehr, sehr stark auf deine Sinneseindrücke aufbaut. Hören, riechen, schmecken, sehen, fühlen. Und es ist daran angelegt, zu hinterfragen, ob das, was man glaubt, warum man es auch immer gerade glaubt, ob das wirklich richtig ist. Stichwort Glaubenssätze, Landkarten, das ist so der Jargon, der bei NLP gilt. Und für den einen oder anderen Empfänger von NLP-Coaching-Techniken ist das genau das Richtige.
Mhm.
Für andere wieder nicht. Deshalb bin ich dann irgendwann mal in die Transaktionsanalyse gerutscht. Ja, mit den Eltern, nicht den Erwachsenen, ich und so weiter und Kind, ich. Und dass man immer nur über eine Ebene sprechen darf und nicht, dass wir uns beide austauschen und ich komme mit dem Eltern, ich und du hast gerade einen Zustand vom Kind, ich. Wir reden über zwei Stufen. Das führt nur zur Frustration und nicht zum Verständnis. Ja, klingt gut, ist gut, wenn man sich dran hält, kommt man auch hin zu das dritte Thema, gewaltfreie Kommunikation.
Mhm.
Ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich auch persönlich dran. Aber auch das ist wieder nur maßgeschneidert für bestimmte Empfänger.
Mhm.
Irgendwann bin ich dann in The Work von Byron Katie. Ein paar Fragen, die immer nur hinterfragen, ist das wirklich wahr, was du glaubst? Ja? Oder kann es nicht auch anders sein? Hast du ein Beispiel, dass du dir vielleicht mal etwas selber erlebt hast, was das Gegenteil von dem ist, was du mir gerade sagst, was du glaubst?
Mhm.
Da habe ich schon gemerkt, ja, das ist eigentlich etwas, was bei noch mehr Menschen wirklich hilft, weil es ein einfaches Modell ist im Dialog. Und dann bin ich irgendwann für mich zu dem Schluss gekommen, auch noch mit systemischer Arbeit und so weiter, dass eine große Sache, die uns alle kleiner hält, als wir sind, Missverständnisse kreiert, etwas ist, was Scham heißt. Und das ist das Schöne in Impro-Theater. Impro-Theater heißt, wir beide begeben uns in eine Situation, die wir nicht kennen. Gerne auch noch mit weiteren anderen. Vielleicht ist Impro auch schon, dass du allein bist. Und dann bekommen wir Stichworte, wie wir uns zu verhalten haben. Wer wir sind, wo wir sind, wann wir sind, wie wir sind und was wir zu tun haben. Und wir legen unsere Scham ab, weil es nicht mehr um uns geht, das Bild, was wir von uns nach außen vermitteln, sondern wir spielen in Anführungsstrichen das, was uns als Stichwort gegeben hat. Wie beispielsweise, du bist Napoleon, du bist 1800 XY, du bist in Waterloo, vor dir stehen deine Generäle, was machst du?
Mhm.
Und der spielst du jetzt. Natürlich bist du kein professioneller Schauspieler, dafür wirst du keinen Oscar bekommen. Aber was das mit dir macht, ist, es öffnet dich für neue Möglichkeiten, lässt den Geist Kreativität schaffen, wie du auf Situationen eingehst und am Ende nimmst dir Ängste, die immer aus meiner Sicht sehr stark mit Schamsachen kodiert sind.
Mhm.
Also deshalb Impro-Theater.
Mhm.
Und irgendwann über Impro-Theater habe ich ein Institut in Deutschland, das DIP, das Deutsche Institut für provokatives Coaching.
Das gibt's echt?
Das gibt's echt, ja. Dr. Noni Höfer, für alle, die mal googeln wollen. Ganz fantastisches Zentrum, die mit einem Witz Schwächen, die ich möchte jetzt nicht sagen Patient, aber sondern ein jemand, der ein Thema mit sich bringt, aufgreifen. Man überspitzt, ohne Sarkasmus und Ironie reinzubringen, eine Schwäche, die ich wahrnehme. Jetzt beispielsweise könnte jemand vor mir sitzen mit schütterem Haar und sagen, ja, ich habe irgendwie das Thema, dass ich nicht so richtig durchdringe bei Frauen. Und dann würde das provokative Coaching sein, ja, kein Wunder bei dem Haarschnitt, hast schon mal überlegt, eine Mütze aufzusetzen. Ja, das soll den anderen nicht abwerten, es soll nicht verletzen. Das kann man natürlich nur machen, wenn man eine gewisse Basis aufgebaut hat und das auch sehr stetig durchzieht. Also provokatives Coaching ist kontinuierlich provokatives Coaching, zumindest so, wie ich es gerne mache. So, und wenn man jetzt kombiniert Improvisation und Provokation, ja, dann hat man für mich eigentlich schon fast den heiligen Gral für Veränderung. Gilt der und wirkt der bei allen? Nein, natürlich nicht. Ja, Menschen, die im Myers-Briggs-Persönlichkeitsmodell ganz woanders stehen, als mit sich selbst zu beschäftigen und mit anderen in der Interaktion zu sein, für die wird das nur Stress sein. Aufhören, nicht machen. Man darf das nie, nicht, sag mal, die Jacke passt nicht jedem. Aber für denjenigen oder derjenigen, die diese Jacke passt, ist das der beste Anstoß für möglichst gute Veränderungen.
Ich stelle mir das schwierig vor, so im Alltag. Woher weiß ich als dein Gegenüber, ob du mich jetzt gerade provokativ coachst oder nicht? Sagst du das dazu oder wie machst du das?
Ja, also ich bin kein Missionar. Sonst hätte ich eine andere Institution gewählt und würde heute an schöneren, wärmeren vor allen Dingen Orten sein. Nein, ich bin kein Missionar für die eine oder andere Coaching-Methodik, insbesondere nicht für Impro-Theater, auch wenn ich sehr gerne darüber rede. Nein, Coaching ist freiwillig, ist gewollt und basiert auf Konsens. Mhm. Ansonsten steht es mir gar nicht zu, irgendjemanden coachen zu wollen.
Das heißt, ich müsste zu dir kommen und sagen, hey, könntest du mich mal mit der Methode irgendwie coachen und dann macht man eine Session ab oder dann ist eben ein vereinbarter Rahmen. Also es ist nicht so, dass du das ständig machst oder
Nein,
so.
Nein, nicht ständig, aber dazu zu mir kommen musst du auch nicht, kann Folgendes sein. Du kommst zu mir und sagst, ich habe ein Riesenproblem, meine Kollegin auf Arbeit klaut immer die ganze Zeit meine wunderbaren auf einen Kaffee. Kaffeetasse oder verschlammt die oder nimmt die nicht mit, wenn wir einen tollen Interviewpartner haben oder was auch immer. Die ist so. Die kümmert sich nicht richtig. Nicht, dass ich dir das unterstelle, dass du so eine Erfahrung machst, aber hypothetisch. Du kommst und sagst, das lässt mir keine Ruhe, ich muss was verändern, ich kann nicht mehr schlafen. Und dann sage ich, du, darf ich da kurz drauf eingehen? Können wir eine kurze Reise zusammen machen, um da mal gucken, ob das wirklich stimmt. Und wenn du sagst, ja, kannst du, ja, dann gehen wir in eine Reise. Und dann muss ich gucken, was ist, glaube ich, in dem Moment, in dem wir uns dann befinden, das, was für deine Situation gerade eine passende ist. Kann ja eine NLP-Technik sein. Mhm. Kann auch eine ganz rationale Diskussion sein, kann eine Familienaufstellung oder jetzt eine Kollegenaufstellung sein oder eben eine Provokation. Mhm. Diese Entscheidung muss ich dann treffen, aber die treffe ich immer nur mit deinem Konsens. Wenn du sagst, nee, lass mal, ich wollte es dir nur sagen, dann gibt es kein Coaching. Ja, Coaching kann nicht aufgezwungen sein, darf nicht aufgezwungen sein. Das ist auch der ethische Grundsatz von DVNLP, den ich unterschrieben habe, dem ich mich verpflichtet habe. Und deshalb ist immer freiwillig und ist immer ein Angebot. Aber ein Angebot nicht so, dass du bei mir einen Termin machen musst, sondern wir können uns draußen zum Spaziergang treffen oder wo auch immer. Kann also sehr ad hoc ausgelöst sein.
Mhm. Was sagen denn deine Teammitglieder dazu? Also ich stelle mir das noch spannend vor. Spüren die das im Alltag, dass du so aus dem Methodenkoffer greifst, sage ich mal?
Ja, also wenn wir spezifische Workshops haben, wo ich dann tatsächlich auch mal moderieren darf, jetzt mit Externen oder auch in der Vergangenheit mal intern, hier bei dem Kontext bei Mövenpick, aber natürlich auch in langjährigen Berufstätigkeiten vorher, dann spüren die, sehen die das. Wenn das jetzt nicht so ein spezifisches Setup ist, dann erleben sie es vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich sehr ad hoc. Und wie kommt das an? Ich würde sagen, wie fast alles, was im menschlichen Dasein passiert, man hat immer 10-15%, die damit überhaupt nicht klarkommen, die man von Anfang an verloren hat. Und da sage ich ganz einfach, den Ansatz, even Jesus lost one. Ja, das müssen wir einfach für uns immer akzeptieren, dass egal, was wir tun, wir verlieren immer 10-15%. Mhm. Und genauso haben wir immer 10-15%, die warum auch immer, ich glaube, das ist so ein menschliches Schicksal, die mit einem begeistert sind, egal, was man tut. Weil es einfach passt im Charakter, in der Aura, die wir mitbringen, in der Art und Weise, wie wir reden, wie wir sind, welchen Tonfall wir haben, vielleicht auch, wie wir riechen, gibt es ja verschiedene Faktoren. Und die Spannung ist dann in den dazwischenliegenden, Pi mal Daumen, 70%. Weil da kommt es darauf an, dass man situationgerecht, zeitgerecht, also es kann auch nicht jeder Person über die Zeit immer das gleiche Coaching empfangen. Das funktioniert nicht. Muss Situation zeitgerecht und personengerecht muss es austariert werden. Gelingt mir das immer gut? Nein. Auch ich übe von morgens bis abends durch und sage immer, ja, am Scheitern werde ich besser. Und so nerve ich denn wahrscheinlich die eine oder andere Kollegin hier oder in einem anderen Kontext auch mal. Aber immer mit einer positiven Absicht.
Scheitern ist noch ein gutes Stichwort. Heute redet man ja viel von Scheitern und dass man aus Scheitern lernt und dass es echtes Scheitern gar nicht gibt. Ja? Da kann man ja viel drüber reden, aber wenn dann wirklich mal was schief geht, dann ist es dann nicht mehr so einfach, sag ich mal. Also die letzte Charge Kaffee ist dir einfach nicht gelungen.
Ja.
So, jetzt steht der Händler da und sagt, die kann ich nicht verkaufen. Jetzt, wie wird mit Scheitern in so einem eigentümergeführten Familien Umfeld umgegangen? Also da gibt es ja das Feedback doch noch direkter. Ne? Also es ist ja keine Matrix-Organisation, wo man 5 Chefs hat und da kann man sich so ein bisschen verstecken, sondern hier ist man sichtbar. Wie wird das hier gelebt?
Ja, also ganz allgemein in Familienunternehmen, glaube ich, herrscht aufgrund der langfristigen Orientierung, jedenfalls ist das wirklich mein ernsthafter Eindruck, eine höhere Bereitschaft zum Scheitern. Konzernorientierte Unternehmen sind darauf angewiesen, kurzfristig Ergebnisse zu bringen, stehen mehr in Medienöffentlichkeit und wenn da etwas wirklich schief geht, also so richtig schief geht, dann hat das eben nicht nur Auswirkungen, weil es auf im bunten Blättchen steht, sondern kann natürlich auch den Aktienkurs ganz unmittelbar beeinflussen. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel haben wir letztes Jahr gesehen mit Dylan Mulvaney bei AMB InBev auf der Bud Light Dose. Gut gemeint, in der Art und Weise, wie es aufgesetzt war, ein katastrophales Ergebnis mit persönlichen Konsequenzen bei dem Unternehmen, das das herstellt, Vertriebspartnern, Händlerpartnern, Gastronomen und so weiter und so fort. Ich glaube, es war auch nicht für die involvierte Person, die dort im Schaufenster stand, sehr, sehr schön. Also eine Lebenserfahrung, die ich Gott sei Dank noch nie hatte und nicht brauche. Aber es ist eben schon so ein Faktor, dass Konzerne, die vor allen Dingen börsenkotiert sind, einfach mehr aufpassen müssen, welchen Fehler sie noch zulassen als Familienunternehmen. Gleichwohl auch Familienunternehmen haben keine Geldschatulle, wo man jeden Fehler bezahlen kann. Nein, auch da muss man sorgfältig arbeiten und ich glaube, eine Sache, die zumindest in meiner Wahrnehmung bei historischen Stationen, wo ich schon arbeiten durfte oder auch hier, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bewusst sind, dass das, was sie hier machen, eine Familienleistung ist und dass wir hier nicht nur Wandernomaden sind, die morgen weiterziehen, sondern wir sind verpflichtet dem Unternehmen, aber nicht, weil es ein abstraktes Unternehmen ist, sondern weil wir uns identifizieren mit der Familie. Mhm. Und ich glaube, das führt dazu, dass wenn Risiken eingegangen werden, sind sie nicht leichtfertig eingegangen werden. Mhm. Aber der dritte Punkt eben auch, wie gehen wir mit Fehlern um? Ich persönlich glaube daran, dass ich gerne einen Fehler mache, weil ich mache es neunmal richtig. Mhm. Und die neunmal richtig sind fürs Unternehmen erträglicher als die Kosten des einmal falsch. Mhm. Das heißt nicht, dass man fahrlässig sein darf, um Gottes Willen, darf man wirklich nicht. Aber es entsteht viel mehr Gutes, wenn man mutig mal was macht und wenn man merkt, jetzt wird es zu risikoreich, ja, dann hilft nur eins, intern massivs abstimmen. Ja, also die Zeiten, in denen man auch als Vertriebler gesprochen Eigenbrödelei gemacht hat, die sind lange vorbei. Heute macht man alles als Team. Mhm. Ja, und datengetriebenes Teamarbeiten für den Vertrieb heißt das Teamsell und Conceptual Sell, alles so neudeutsche Sprache. Mhm. Und damit kriegt man unterschiedliche Perspektiven. Und gerade so, wie wir hier aufgestellt sind, aber eben auch natürlich bei meinen anderen Arbeitgebern, wenn man dann noch unterschiedliche Altersstrukturen hat, unterschiedliche ethnische Strukturen hat, unterschiedliche geschlechtliche Neigungen hat, unterschiedliche religiöse Neigungen hat und vielleicht sogar noch die Arbeitsleistung nicht am gleichen Standort erbringt, sondern vielleicht über Zeitzonen und Klimazonen hinweg zusammenarbeitet und kollaboriert. Bei uns natürlich jetzt hier in dem Kontext ja durch die Netzwerkgesichtspunkte. Dann bekommt man diese Vielschichtigkeit in einen Entscheidungsprozess, der eben in einer unsicheren Welt dann einfach die besseren Ergebnisse macht. Mhm. Insofern Mut zum Scheitern, Mut zum Fehler, Mut zum Lernen, nicht den gleichen Fehler zweimal machen, aber bitte nicht in einem Ego-Verfahren, sondern immer mit einer Teamperspektive, um das unnötige Scheitern so gering wie möglich zu machen.
Sind eure Entscheidungsprozesse so gestaltet, dass es involvierend ist oder wie sieht das bei euch aus?
Ja, also ich erlebe das, dass wir sehr teamorientiert arbeiten, dass wir keine Ego-Trips machen, dass vor allem die wichtigen Entscheidungen eng abgestimmt werden, ohne jetzt einen Bürokratieapparat zu machen, wo draußen die Resi-Matrix draufsteht und wer nicht wirklich seinen Fingerabdruck abends drunter macht, der darf am nächsten Tag nicht mehr reinlaufen. Nein, so natürlich nicht. Sondern es gibt ein ehrliches Interesse, glaube ich, zum Austausch, Perspektiven zu spiegeln. Ja, gerade das, was wir im Kaffee gut machen, das kann man ja auch in der Konfitüre mal verproben. Und wenn der Konfitürenmensch dann sagt, nee, du Kaffeemensch, bei mir funktioniert es nicht, denk mal nach, ob du es nicht auch anders machen kannst, dann kann der wieder eine Perspektive drauf zu schauen. Insofern glaube ich, dass dieser Austausch sehr, sehr positiv ist und sehr, sehr häufig auch als Unternehmensberater habe ich sehr, sehr viel am Anfang meiner Karriere Reorganisationsprozesse gemacht, dezentrale Organisationen zu zentralen Shared Services beispielsweise. Und habe immer wieder gesehen, dass Kommunikation der Schlüssel ist, um am Ende erfolgreicher zu sein. Und als Nebenbemerkung, weil das ja auch zählt, auch noch dabei mehr zu lachen. Es macht ja auch noch mehr Spaß, als Team zu arbeiten.
Aber ich stelle mir das wirklich noch spannend oder herausfordernd vor, weil es ist ja Eigentümer geführt in Familienhand. Wie stark ist denn die Verlockung des Eigentümers, dann zu sagen, nee, ich weiß aber, wie es läuft, wir machen es anders?
Ja, das gibt es, glaube ich, in der Praxis, in der deutschsprachigen Wirtschaft oder auch international immer wieder. Also ich glaube, da ist kein Familienunternehmen auch vom Fehlurteil gefeit. Manchmal mag das etwas damit zu tun haben, dass der oder die Eigentümerin auch eine bestimmte ideologische Perspektive haben oder auch eine bestimmte Altersperspektive haben. Maß ich mir gar nicht an, jeweils zu bewerten. Für uns, für die Erfahrung, die ich hier mache oder auch vorher im Getränkebereich mit vielen, vielen Flügeln, kann ich nur sagen, dass wenn man eine Eigentümerstruktur hat, die Missionen der Überlebensfähigkeit von dem, was man da tut in dem Unternehmen, zuvorderst stellen und nicht das als ein Instrument erachtet, um ein anderes Ziel zu verfolgen, ja, dann ist das Involvement, was der Eigentümer, die Eigentümerin macht, sehr, 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 sehr zweckdienlich fürs Unternehmen. Mhm. Ich habe jedenfalls heute keine Angst, dass ich morgen angerufen werde und gesagt wird, ja, Kaffee ist nicht gesund, das machen wir nicht mehr und ab sofort machen wir, was weiß ich, Hubschrauberflügel oder ähnliche Sachen, weil es ist gerade mal so eine Laune, ich möchte gerne Hubschrauber fliegen. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also es hängt immer natürlich an der einzelnen Familie. Die Erfahrung, die ich machen durfte bislang in verschiedensten Positionen, sind, dass ein Eigentümer, eine Eigentümerin, die Gesundheit des Unternehmens und die Gesundheit der Kundenstrukturen, die Gesundheit der eigenen Belegschaft in den Vordergrund stellt, dann solche erratischen, extremen Impulse nicht zeigt.
Mhm. Weil ich meine, Sie spüren, vielleicht ist das ja auch der Grund, Sie spüren dann ja auch die Auswirkungen der Entscheidung direkt und auf Englisch würde man sagen, sie haben Skin in the Game. Also das Unternehmen gehört ihnen und damit verdienen sie Geld oder halt eben auch nicht. Und wenn nicht, hängen sie ziemlich fest mit drin. Ne? Also, und das hattest du ja auch, wenn ich mich recht erinnere, am Anfang als verbindendes Element hier bei Mövenpick genannt. Die Leute haben ein Interesse an der Industrie, an dem Produkt und das so gut wie möglich zu machen. Und da sind wir wieder beim Thema Werte, was dann eben für den Zusammenhalt sorgt. Wenn ich das so salopp zusammenfassen darf.
Du, das passt wunderbar. Lass mich noch ein, zwei Perspektiven ergänzen, weil ich habe eine sehr unruhige Zeit im politischen Raum in Deutschland hinter mir und habe dort in der Finanzkrise gesehen, dass vor allen Dingen ja privat geführte Geldinstitute besser durchgekommen sind als börsenkotierte privatwirtschaftliche Geldinstitute und die vielleicht nochmal einen Tick besser als der Staat, weil Eigentum verpflichtet. Und das sieht man wunderbar, da wo Eigentum gesellschaftsverteilt ist, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, ist im deutschsprachigen Raum einiges schiefgelaufen. Da, wo es zwar jetzt nicht komplett breit verteilt war, aber als börsenkotiertes Unternehmen eine sehr große Anzahl von Aktionären hatte, waren die Risiken, die eingegangen waren, sind wahrscheinlich ein bisschen zu groß für das Marktgeschehen seinerzeit. Und die Privatbanken sind gut durchgesteuert, weil sie halt selbst haften. Das schützt aber gleichfalls nicht vor Totalverlust. Ich habe leider Gottes auch die große Filiale, das große Scheitern des Filialbetriebs Schlecker miterleben müssen im politischen Rahmen. Das war der größte Einzelhändler im deutschsprachigen Raum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterzahl, Stichwort Schleckerfrauen. Und das war eine vollhaftende Familiensituation und es hat eben auch nicht geschützt. Insofern, ja, tendenziell bin ich genau bei dem, was du sagst. Unmittelbar spüren die Familien das in dem eigenen Portemonnaie und vor allen Dingen auch in dem, was sie weitergeben an ihre nächsten Generationen. Aber auch da brauchst du professionelles Management. Familienunternehmen sind nicht geschützt vor den Kräften des Wettbewerbs. Mhm.
Was ist der Unterschied? Woran oder wie können Familien sicherstellen, dass sie ihr Geschäft nachhaltig erfolgreich halten und nicht an überkommenen Geschäftsmodellen festhalten? Ich meine, du hast jetzt ja schon ein paar Familienunternehmen erlebt, miterlebt, mitverfolgt. Was würdest du sagen, worauf kommt es da an?
Ja, also ich bin zwar Vertriebler und Jurist, aber ich habe eine große Leidenschaft für meine Kollegen vom Marketing und die haben mir schon vor 20, 25 Jahren im Studium eins aufgegeben und eigentlich seitdem habe ich die Freude gehabt, in jedem beruflichen Kontext immer wieder das Gleiche bestätigt zu sehen und das ist, sei relevant für deine Verbraucher.
Zuhören. Da sind wir wieder beim Zuhören. Ne?
Zuhören. Zuhören und die eigene Handlung auf dieses Zugehörte ausrichten. Also nicht loslaufen und sagen, ich missioniere dich, weil ich glaube, das ist die Technologie, die du haben solltest, das ist die Form, die du haben solltest, das ist die Rezeptur, die du haben solltest, sondern sich überlegen, wen möchte ich als meinen Kunden haben, also auch spezifisch sein, fokussiert auf ein Kundensegment, zuhören, richtig zuhören, hinterfragen, nochmal zuhören und dann bereit sein, immer wieder das zu verändern, weil Meinungen, Vorlieben, Präferenzen, Konsumneigung, ja, vielleicht auch die Vermögenssituation. Alles kann sich ändern in der eigenen Klientel oder der Zielklientel. Und diese Flexibilität müssen Familienunternehmen genauso mitbringen wie auch die öffentlichen Kapitalmarkt geführten Unternehmen. Deshalb die einfache Antwort ist, zuhören und machen, was die Konsumentinnen und Konsumenten wollen. Mhm. Und ich weiß auch, ich habe früher mal Henry Ford zitiert. Wenn ich meine Konsumenten gefragt habe, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Mhm. Ja, Innovationssprünge sind durch solche Art von Marktforschung natürlich schwierig. Aber was uns, glaube ich, so dieser Ansatz von Christensen, Jobs to be done, nahegelegt hat, ist nicht zu hinterfragen, wie kann ich jetzt eine Leistung steigern, ja, schnelleres Pferd, sondern welchen Job hat jetzt ein Produkt? Für was stellt physisch, metaphorisch, wie auch immer gesprochen, stellt der Verbraucher, die Verbraucherin jetzt mein Leistungsangebot an?
Ja, ist ja ein bisschen, der Vergleich ist ja auch schwierig, ne? Weil der Henry Ford, die Innovation von Ford lag ja vor allem auch in der Produktionsmethode, nicht so stark im Produkt. Ja. Ja. Und selbst wenn, sind wir heute ja in der glücklichen Lage, dass wir Prototypen bauen können und dem Kunden den Prototyp zeigen können und mal gucken, wie reagiert er denn da drauf? Man muss ihn ja gar nicht mehr so fragen, was hättest du denn gerne, sondern man kann ihm zeigen, guck mal, das hätte ich, was machst du denn damit?
Ja,
absolut. Und dann sind wir wieder bei Jobs to be done.
Absolut.
Lass mich eine Abschlussfrage stellen. Mhm. Wenn du jetzt auf die letzten 10 Jahre Mövenpick zurückblickst und deine Erfahrungen nach vorne extrapolierst, was würdest du dir für Mövenpick in den nächsten 10 Jahren wünschen? Oder für dich bei Mövenpick, lass es uns so machen. Was würdest du dir für dich bei Mövenpick in den nächsten 10 Jahren wünschen?
Ja, ich glaube, was ich Mövenpick wünsche, jedem einzelnen Mitarbeiter bei Mövenpick wünsche, mir wünsche, unseren Partnern wünsche, ich glaube, das ist alles ziemlich gleich. Ich wünsche, dass wir diesen Startup-Geist, der auch nach 76 Jahren Unternehmenshistorie vorherrscht, dass wir den nicht aufgeben. Dass wir den weiter hegen, pflegen, lieben, uns darüber lustig machen, dass auch die Prozesse nicht so laufen wie bei großen etablierten Konsumgüterunternehmen, wo jedes kleine Kästchen definiert ist und jeder ganz genau weiß, was passiert, sondern mutig auch mal anecken an der einen oder anderen Stelle, aber natürlich lieb anecken. Ja, also nicht willentlich provozieren, darum geht es nicht. Also dieses ganze Thema Start-up-Geist zu halten, das wünsche ich den Kolleginnen und Kollegen, unseren Partnern, dem Unternehmen, mir selbst. Und das zweite, Wachstum. Ich weiß auch, das ist ein Thema, was gerade so vom Zeitgeist, politischen Geschehens und Umweltgesichtspunkten etwas ist, was auch kritisch gesehen wird, weil Wachstum historisch aus einem industriellen Gesichtspunkt heraus ja auch sehr ressourcenverbrauchend und damit Welt- und Umweltbelastend ist. Aber qualitatives Wachstum, mehr Menschen zu verzaubern mit guten Lebensmitteln, jetzt in unserem Kontext hier, mehr Menschen zu begeistern für, ja, Vielfalt auf dem Teller oder in der Tasse oder im Glas oder in was auch immer, heißt für mich eben nicht Umwelt zerstören, sondern zu schauen, wie kann ich Sachen einsparen, wie kann ich sie nachhaltiger machen, wie kann ich rezyklieren. Den geringen Teil, den ich nicht umweltmäßig abgebildet bekomme, den muss ich auch kompensieren, mutig dafür sein. Also ja, Mövenpick ist an der Nachhaltigkeit unterwegs und die müssen wir weiter schärfen und pflegen. Aber eben zu schauen, wie kriegen wir wirklich mehr Kontaktpunkte in Deutschland, in der Schweiz, darüber hinaus. Diese Marke, die liegt mir viel zu sehr am Herzen, als dass sie auf dem heutigen Niveau mittelgroß klein bleiben darf. Die muss viel größer werden.
Sehr gut, wir werden das gerne verfolgen. Lieber Steffen, danke, dass wir hier sein haben dürfen. Danke für deine offenen Antworten und für die spannenden Einsichten, wie es hier so bei euch läuft.
Immer gern. Und jetzt bin ich gespannt, welche Überraschung du noch für deine Hörerschaft hast.
Genau, danke. Das ist ein perfekter Übergang. Ja, es hat sich, wenn ihr bis hierher zugehört habt, tatsächlich gelohnt, weil wir arbeiten ja schon lange darauf hin, Kaffee mit heißt unser Podcast. Das ist eine Schande, dass wir bisher noch nichts im Bereich Kaffee machen haben können. Aber wir werden ein kleines Gewinnspiel machen, und zwar folgendes. Wenn ihr wieder Xavier ein Thema oder einen Gesprächspartner habt, mit dem wir unbedingt mal zusammensitzen sollen und einen Kaffee mit ihm trinken sollen, eine Podcast-Episode machen, dann lasst uns das wissen. Schickt das bitte an Kaffee mit, alles zusammengeschrieben, @daskornfeld.com, auch zusammengeschrieben. Und sobald wir die Episode dann auch machen, bekommt ihr von uns ein wunderbares Paket zugeschickt mit Kaffee von Mövenpick. Herzlichen Dank dafür. Und natürlich einer wunderschönen Kaffee mit Podcast-Tasse. Ja, also schickt uns eure Themen, schickt uns Vorschläge für Gesprächspartner und auch sonstiges Feedback, Anregungen, was auch immer ihr habt. Wir freuen uns drüber. Ihr erreicht uns über unsere LinkedIn-Profile. Ethan Gellis, Sebastian Drews sind die Namen. Oder ihr könnt uns auf unserem Instagram-Profil auch Nachrichten zukommen lassen. Und wenn ihr das tut, wir freuen uns drauf. Wie gesagt, kaffee@daskornfeld.com, da könnt ihr eure Vorschläge hinschicken. Bis dahin sage ich alles Gute, bis zum nächsten Mal.